NDR Info. Echo des Tages.
Das Echo des Tages mit Udo Schmidt. Guten Abend. Wir befassen uns heute einmal mehr mit Donald Trump und dem Rücktritt seines Sicherheitsberaters. Wir berichten vom Besuch des tunesischen Premiers in Berlin. Opel soll offenbar an Peugeot verkauft werden. In Brüssel wird über Griechenlands Reformweg debattiert. In London eine Studie über Militärausgaben vorgestellt. Und wir erinnern an den Jazzkenner Michael Naurer, der gestern gestorben ist. Die Geschwindigkeit, mit der US-Präsident Donald Trump erst wenige Wochen im Amt Entscheidungen trifft, zumindest zu treffen versucht, ist atemberaubend oder erschütternd, je nach Sichtweise. Die Anzahl der Fehler, die Trump und seinem Team dabei unterlaufen, sind ebenfalls bemerkenswert. Nun musste Trumps nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn zurücktreten. Er hatte zu enge Kontakte zum russischen Botschafter in den USA gepflegt. Aus Washington, Andreas Heuchler.
Am Morgen nach dem nächtlichen Rücktritt Flynns fragten US-Medien, ist es möglich, dass Sicherheitsberater Flynn allein ohne Wissen des Präsidenten und seines Teams handelte? Zweifel dominierten. Die Demokraten im US-Senat beantragten eine Untersuchung des Vorfalls. Donald Trumps Kommunikationsberaterin Kellyanne Conway trat in den Frühsendungen der Informationssender vor die Kameras und begründete den Rücktritt Flynns, nachdem sie noch gestern geäußert hatte, er genieße das Vertrauen des Präsidenten.
Ich denke, den Vizepräsidenten irrezuführen hat hier den Ausschlag gegeben. Ich habe am Morgen mit dem Präsidenten gesprochen. Er bat mich in seinem Namen zu wiederholen, dass Mike Flynn zurückgetreten ist und er entschieden hat, dass die Situation für ihn unhaltbar geworden ist.
Pikant bereits vergangenen Monat hatte die amtierende Justizministerin Sally Yates gewarnt, Flynn habe nicht aufrichtig über seine Gespräche mit dem russischen Botschafter Auskunft gegeben. Das Ministerium fürchte, Flynn könnte anfällig für Erpressungsversuche aus Moskau sein. Yates, die noch aus der Obama-Regierung stammte, war von Präsident Trump im Streit über dessen Erlass zum Einreisestopp entlassen worden. Die Warnungen sind mindestens 2 Wochen alt, berichteten US-Medien. Noch am Wochenende sagte Präsident Trump an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One, habe ich nicht gesehen, was für ein Bericht ist das? Republikanischen Politikern fiel es am Morgen schwer, auf die aktuelle Entwicklung zu reagieren. Der Abgeordnete Chris Collins, seit langem Weggefährte Donald Trumps, warb dafür, nach vorn zu sehen. Raten Sie mal, er ist zurückgetreten, sagte er. Was jetzt? Wir haben es mit einer Menge von Problemen zu tun.
Guess what? He's resigned. Now what? We've got a lot of issues to deal with.
Und John Thune, republikanischer Senator aus South Dakota, beschwichtigte mit den Worten, solche Dinge passieren eben. Es gibt immer mal Mitglieder eines Teams, die über das Ziel hinausschießen.
These things happen, there's no question about that. There are going to be members of a team sometimes who get out over their skis.
Journalisten und Politiker beider Parteien wollen von der Regierung wissen, wer, wann, was wusste. Ben Rhodes, ehemaliger Sicherheitsberater Barack Obamas, schrieb in den sozialen Medien, wenn ein Wahlkampfmanager, gemeint ist Trumps ehemaliger Mitarbeiter Paul Manafort, und der nationale Sicherheitsberater beide wegen ihrer Russland-Verbindungen zurücktreten, steckt mehr dahinter. Manafort und Flynn hatten keine Gemeinsamkeiten außer Russland und Trump. David Frum, der für die Zeitschrift The Atlantic den Verbindungen zwischen der neuen US-Regierung und Russland nachgeht, sieht hinter dem Skandal um Flynn eine insgesamt beschädigte US-Außenpolitik.
The beneficiaries.
Die Nutznießer dieser Einmischung scheinen eine Belohnung für Russland ausgehandelt zu haben, ob Flynn allein oder auch andere. Es war das Versprechen, Sanktionen zu beenden. Das ist erschütternd. Nicht, weil wir hier eine nicht autorisierte Außenpolitik beobachten, sondern wegen des Inhalts dieser Außenpolitik. Niemand sollte das aus den Augen verlieren.
Für die Nachfolge Michael Flynns kommen nach Angaben des Weißen Hauses 3 pensionierte Militärs in Frage. Keith Kellogg, der zunächst kommissarisch an die Stelle Flynns tritt, Robert Howard und David Petraeus.
Andreas Heuchler aus Washington. Auch wenn sich der Kreml zum Rücktritt des Russlandfreundes Michael Flynn offiziell nicht äußert, einzelne russische Politiker tun es doch und bewerten den Rücktritt als Rückschlag für die bilateralen Beziehungen. Aus Moskau, Marta Wilczynski.
Selbst die Bereitschaft zum Dialog mit den Russen werde von den Falken in Washington als Gedankenverbrechen wahrgenommen. So kommentierte der Vorsitzende des Außenausschusses des Russischen Föderationsrats Konstantin Kossatschow den Rücktritt von Trumps Sicherheitsberater Michael Flynn auf Facebook. Er habe von Anfang an geglaubt, es sei zu früh für einen russlandfreundlichen Berater für innere Sicherheit, so Kossatschow weiter. Dass Flynn nun wegen seiner möglichen Kontakte zum russischen Botschafter zurücktreten müsse, sei für ihn ein Hinweis dafür, dass Trump als Präsident nicht eigenständig handeln könne. Und dass in den USA eine paranoide Haltung gegenüber Russland herrsche. Gelassener äußert sich der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Parlament, Leonid Slushki. Der Rücktritt Michael Flynns könne die Beziehungen zwischen Russland und den USA nicht ernsthaft beeinflussen. Auch der Kreml sieht den Vorfall in erster Linie als interne Angelegenheit der USA und will den Rücktritt nicht weiter kommentieren. Im Hinblick auf den Inhalt des Gesprächs zwischen dem US-Sicherheitsberater und dem russischen Botschafter sagte Kreml-Sprecher Peskow, dass er nichts zu ergänzen habe. Bereits gestern hatte er gegenüber Journalisten zum wiederholten Mal betont, dass es keine Gespräche über eine mögliche Aufhebung der Sanktionen gegen Russland gegeben habe.
Marta Wilczynski aus Moskau. Der Rücktritt des nationalen Sicherheitsberaters Michael Flynn ist mehr als eine Personalie. Er offenbart auch, dass es hinter den Kulissen der kaum etablierten Trump-Administration ordentlich rumort. Jan Bösche kommentiert.
Geräuschlos und effizient ist etwas anderes. In den Wochen seit dem Amtsantritt von Präsident Trump ruckelt sich das Weiße Haus geräuschvoll zurecht. Insider freuen sich jeden Tag an neuen Berichten darüber, was alles noch nicht funktioniert. Es gibt Machtkämpfe, Kompetenzgerangel, während viele Positionen noch gar nicht besetzt sind und der Präsident mit einem Erlass nach dem anderen vom ersten Tag an Handlungsfähigkeit beweisen will. Nun gibt es den ersten Rücktritt. Sicherheitsberater Michael Flynn musste gehen, und das ist richtig so. Nicht, weil er schon vor der Wahl mit Russland telefoniert hatte, nicht, weil er in Reden und in Gesprächen genau die Linie vertrat, die Präsident Trump verfolgen wollte. Nein, Flynn hatte offenbar den Vizepräsidenten angelogen, er war in die Mühlen der Machtkämpfe im Weißen Haus geraten. Berichten nach hat Flynn Trump sogar noch einen Gefallen getan, indem er von selbst zurückgetreten ist, während Trump noch über sein Schicksal nachgedacht hat. Entschlossene Führung sieht anders aus. Flynns Rücktritt ermöglicht Trump einen Neuanfang, zumindest wenn es um die nationale Sicherheit geht. Trump könnte nach den Erfahrungen der ersten Tage jetzt für klare Strukturen sorgen. Dazu müsste er aber einsehen, dass nicht Flynn allein und seine Lügen das Problem waren, sondern dass das Weiße Haus doch anders organisiert werden muss. Die Frage ist, ob Trump das Problem in seiner Gänze sieht und entsprechend handelt. Nun ist es einfach, Trump wegen seiner organisatorischen Probleme mit Häme zu überschütten. Heerscharen von politischen Experten aus beiden Parteien warten hier in Washington nur darauf, zu sehen, wie der selbsternannte Outsider daran scheitert, Politik anders zu machen. Die Frage ist, ob das Chaos der ersten Wochen Trump nachhaltig schadet. Für seine Wähler sind Fragen des nationalen Sicherheitsteams nachrangig. Eine Verwaltung, die sich sträubt, eher noch ein Beweis, wie gut Trump dabei ist, Washington richtig auszumisten. Er wollte unberechenbar sein, hat er im Wahlkampf versprochen, und er erfüllt auch dieses Versprechen. Innenpolitisch mag diese Krise weitgehend spurlos an Trump vorbeigehen. Außenpolitisch häufen sich die offenen Fragen. Flynn hatte zahlreiche Kontakte zur russischen Regierung. Wie geht es nun weiter mit der Annäherung von Trump und Putin? Wie soll Trumps Außenpolitik überhaupt konkret aussehen? Seine Antwort auf den jüngsten nordkoreanischen Raketentest war mehr als dünn. Ein kraftvolles Amerika zuerst verlangt konkrete Antworten, handfeste Politik. Der Rücktritt des nationalen Sicherheitsberaters könnte dafür ein Neuanfang sein. Es gibt große Zweifel, dass Trump diese Chance nutzt.
Jan Bösche kommentierte. Tunesien galt lange als das Land, das als einziger nordafrikanischer Staat während des sogenannten arabischen Frühlings zur Demokratie gewandelt wurde. Inzwischen allerdings bestehen daran Zweifel. Amnesty International berichtet von Folter. Auch in Tunesien sollen die Islamisten auf dem Vormarsch sein. Aus Tunesien kam der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, Anis Amri. Nun soll Tunesien zum Bollwerk werden, das Flüchtlinge davon abhält, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Heute ist Tunesiens Premier Youssef Chahed zu Gast bei Angela Merkel. Schon vorab hatte er sich gegen sogenannte Asylzentren in seinem Land ausgesprochen. Aus Berlin, Jörg Seiselberg.
Eines der heikelsten Themen kam im Treffen im Kanzleramt nicht auf den Tisch. Über mögliche Asylaufnahmezentren in Tunesien sei bei dem Treffen nicht gesprochen worden, sagte Ministerpräsident Youssef Chahed in der abschließenden Pressekonferenz. Und Kanzlerin Merkel bestätigte:
Also haben wir jetzt über die Frage von solchen Einrichtungen, wo Flüchtlinge verbleiben können, nicht gesprochen.
Merkel begründete dies damit, dass Tunesien keines der wichtigen Durchgangsländer für Flüchtlinge sei. Die Masse der illegalen Einwanderer aus Afrika komme über Libyen nach Europa. Nur 1% der afrikanischen Flüchtlinge, das im Hauptankunftsland Italien eintreffe, starte aus Tunesien. Aus diesem Grund habe man über das Thema Aufnahmezentren nicht gesprochen. Möglicherweise dürfte aber auch eine Rolle gespielt haben, dass Ministerpräsident Chahed bereits unmittelbar vor dem Treffen in Interviews mit deutschen Medien deutlich gemacht hatte, für Tunesien kämen derartige Flüchtlingszentren nicht in Frage. Die deutsche Opposition und Organisationen wie ProAsyl hatten ebenfalls gegen derartige Überlegungen protestiert. Differenzen zwischen Merkel und Chahed gab es auch bei einem weiteren brisanten Thema, der Frage, wie können ausreisepflichtige Tunesier aus Deutschland schneller zurückgebracht werden. Merkels klare Ansage an ihren tunesischen Amtskollegen:
Hier müssen wir schneller werden. Im letzten Jahr haben 116 tunesische Staatsbürger, glaube ich, nach meinen Unterlagen Deutschland verlassen. Das ist noch nicht schnell genug. Und hier reden wir darüber, und das wird auch das Gespräch mit dem Bundesinnenminister sein, wie können wir diesen Prozess verbessern und reibungsloser gestalten.
Chahed betonte grundsätzlich die Bereitschaft Tunesiens zur Zusammenarbeit. Wichtig aber sei, dass vor einer Rückkehr die deutschen Behörden zweifelsfrei nachweisen könnten, dass die betreffende Person wirklich aus Tunesien stamme. Für Verärgerung in Berlin hatte gesorgt, dass die deutschen Behörden monatelang versucht hatten, für den späteren Berliner Weihnachtsmarktattentäter Anis Amri Papiere von tunesischer Seite zu bekommen, um ihn in sein Herkunftsland zurückzubringen. Erst 2 Tage nach dem Anschlag wurden diese Papiere von den tunesischen Behörden zur Verfügung gestellt. Die Zusammenarbeit zwischen den Behörden beider Länder soll künftig schneller werden. Der Königsweg für die Ausreise aber sei, das machte Merkel heute deutlich, die freiwillige Rückkehr von abgelehnten Asylbewerbern nach Tunesien zu fördern.
Indem sie eben ein Bildungsangebot bekommen, eine gewisse Starthilfe bekommen und dann auch dazu beitragen können, vielleicht in Tunesien ein Unternehmen zu gründen oder Ähnliches zu machen.
Details dieses Rückkehrerprogramms sollen zwischen Chahed und Innenminister de Maizière besprochen werden. Auch Entwicklungsminister Müller soll Vorschläge machen. Die Kanzlerin kündigte an, dass sie noch in diesem Frühjahr selbst nach Tunesien reisen werde. Grundsätzlich halte sie es für sinnvoll, ähnliche Abkommen wie mit der Türkei auch mit nordafrikanischen Ländern zu schließen, betonte Merkel, um den Menschen in diesen Ländern eine Perspektive zu geben und sie davon abzuhalten, sich in die Hände von Schleppern für die lebensgefährliche Reise über das Mittelmeer zu begeben.
Aus Berlin, Jörg Seißelberg. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Der Autohersteller Opel wechselt möglicherweise in französische Hände. Der PSA-Konzern, zu dem Peugeot und Citroën gehören, prüft nach eigenen Angaben einen Kauf. Opel gehört derzeit zum US-Hersteller General Motors. Aus Rüsselsheim, Lars Hoffmann.
Ein Verkauf von Opel an Peugeot Citroën? Am Opel-Stammsitz in Rüsselsheim schütteln viele Mitarbeiter nur den Kopf.
Ach nix, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass die so viel Geld haben.
Also ich kann es mir nicht vorstellen.
Ja gut, eine Überraschung ist das schon, auf der anderen Seite auch nicht, weil man weiß, dass da immer solche Machenschaften ablaufen. Kaufen, verkaufen.
Noch haben die Opel-Mutter General Motors und der französische Autobauer Peugeot Citroën nur bestätigt, dass sie über Opel reden. Und dass am Ende möglicherweise Opel den Besitzer wechseln könnte. Der Opel-Betriebsrat und die Gewerkschaft wurden von den Meldungen auf dem falschen Fuß erwischt. Schriftlich teilten die Arbeitnehmervertreter mit, sie seien von den Gesprächen völlig überrascht worden.
Wenn es den Tatsachen entspricht, dass Gespräche von General Motors mit Peugeot Citroën geführt wurden und werden mit dem Ziel, Opel zu verkaufen, wäre das eine beispiellose Verletzung sämtlicher deutscher wie europäischer Mitbestimmungsrechte.
Hier fühlt man sich geradezu hintergangen, weil GM und Peugeot die Gespräche bislang ohne Wissen der Arbeitnehmervertreter bei Opel geführt haben. Natürlich fürchtet man um Arbeitsplätze oder gar ganze Werke, denn am Ende sollen Opel und Peugeot effizienter werden. Auch der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier wirkte fassungslos und hilflos.
Entscheidend ist, wie es so schön heißt, was hinten mal rauskommt. Ich schließe auch nicht aus, dass General Motors in der Beurteilung zu dem Ergebnis gekommen ist, dass sie sich aus Europa zurückziehen. Aber das ist alles ungesichert. Für mich ist entscheidend, dass, wenn eine Veränderung eintritt, sie nicht zu Lasten und zum Schaden des hiesigen Standorts und der Arbeitsplätze geht.
Er habe noch keinen Kontakt zu Opel-Chef Neumann gehabt, gestand Bouffier ein. Und so machen sich auch viele Opelaner Sorgen um ihre Arbeitsplätze.
Ich glaube, ich würde lügen, wenn man sagt, man macht sich keine Sorgen.
Aber längst nicht alle sehen jetzt schwarz. Viele Mitarbeiter wollen erst einmal abwarten. Einige verbinden mit Peugeot sogar die Hoffnung auf bessere Zeiten, nach jahrelangen Verlusten unter der amerikanischen Mutter GM.
Von den Amerikanern, denke ich mal, können wir im Moment sowieso gar nichts erwarten. Ich sehe es im Großen und Ganzen gar nicht mal negativ. Ich sehe es eigentlich durchweg positiv. Und ich glaube, dass wir mit den Franzosen im Moment mehr gemeinsam haben als mit den Amerikanern.
Vor einigen Jahren hatte GM schon einmal überlegt, Opel zu verkaufen. Das Ganze wurde im letzten Moment gestoppt. Seit einiger Zeit arbeiten Opel und Peugeot ohnehin schon zusammen, versuchen so die Kosten zu senken. Automobilanalyst Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler glaubt, dass Opel und Peugeot gemeinsam tatsächlich die Kosten noch weiter senken und so profitabler werden könnten.
Ich glaube nicht, dass es Arbeitsplatzabbau geben wird.
Die Unsicherheit bei Opel ist zurück, auch wenn noch gar nicht feststeht, ob GM Opel nach jahrelangen Verlusten diesmal tatsächlich verkauft oder am Ende doch behält.
Lars Hofmann. Die rechtsextreme Propaganda im Netz nimmt zu. Die virtuelle Schattenwelt von Hass und Hetze wachse, sagte heute Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig und kündigte an, die Medienkompetenz von Jugendlichen zu fördern. Aus Berlin, Tanja Oppelt.
Immer öfter versuchen Rechtsextreme, Jugendliche im Internet für sich zu gewinnen. Durch Online-Spiele oder Musikvideos. Auf YouTube, Facebook und Instagram. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung von jugendschutz.net, einer gemeinsamen Internetplattform des Bundes und der Länder. Nach Angaben des stellvertretenden Leiters Stefan Glaser ist jugendschutz.net im vergangenen Jahr gegen knapp 1700 rechtsextreme Angebote im Netz vorgegangen. In 80% der Fälle waren die Betreiber der sozialen Netzwerke bereit, die Inhalte zu löschen. Eine erstaunlich hohe Quote, die Glaser damit erklärt, dass der Einspruch einer Institution bei den Betreibern einen höheren Stellenwert hat als einzelne User, die einen Missbrauch melden. Eine lückenlose Kontrolle der Inhalte sei schwer, meint Bundesfamilienministerin Schwesig.
Fast alle haben ein Smartphone, ein Tablet und man kann viel weniger als in der Schule, in der Jugendarbeit unter Kontrolle haben, von wen junge Leute angesprochen werden.
Schwesig setzt darauf, unter anderem die Medienkompetenz von Jugendlichen weiter zu stärken und die Präventionsarbeit im Netz weiter auszubauen.
Aus Berlin, Tanja Oppelt. Griechenlands Wirtschaftsmotor läuft, aber noch zu langsam trotz insgesamt positiver Entwicklung. Also streitet heute das Europäische Parlament über Griechenlands Weg, vor allem über die Reformen, die Europa von Griechenland erwartet, am Ende auch um einen Schuldenschnitt, also um die Frage, wie man Griechenland erneut entgegenkommen kann, letztlich wie man es retten kann. Bis zum 20. Februar müssen die Reformfortschritte Athens bewertet werden. Aus Brüssel, Sebastian Schöbel.
Über Griechenland hat Valdis Dombrovskis, der für den Euro zuständige EU-Kommissar, gerade jede Menge gute Nachrichten zu verkünden. Das Krisenland berappelt sich, wenn auch langsam.
Greece has come a long way.
Weit gekommen sei Griechenland auf dem Weg der Erholung, so Dombrovskis. 2,7% Wachstum in diesem Jahr, 3,1% im nächsten. Der Arbeitsmarkt ziehe etwas an, die Steuereinnahmen, vor allem von Unternehmen, steigen. Auch die Staatsverschuldung soll auf absehbare Zeit sinken. Ein Haushaltsüberschuss von fast 2% in diesem Jahr ist laut EU-Kommission absolut realistisch. Auch ein Ergebnis der griechischen Reformanstrengungen lobt Dombrovskis. Der Aufbau der Steuerbehörden laufe gut, der Privatisierungsfonds hat seine Arbeit aufgenommen.
Since its inception, the Greek authorities have made
Die griechische Regierung hat bereits fast 200 Maßnahmen umgesetzt. Das muss anerkannt werden.
This effort needs to be recognized.
Am besten mit einer weiteren Auszahlung aus dem aktuellen Hilfspaket. Doch vor allem Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sieht das anders. Griechenland erfülle die Reformauflagen eben nicht einmal annähernd.
Wenn Griechenland wieder und wieder nicht macht, wozu es sich verpflichtet hat, wird es auf die Dauer nicht gehen.
Zuletzt sprach Schäuble sogar vom möglichen Austritt des Landes aus der Eurozone und erweckte damit die Grexit-Debatte von 2015 zu neuem Leben. Ein großer Fehler, meint SPD-Europapolitiker Udo Bullmann.
Wenn Schäuble aufhört zu zündeln, wenn seine Berater ein bisschen mehr mit den Leuten reden, die mit wirtschaftlichem Sachverstand die Dinge begleiten, dann muss das nicht sein.
Denn die Wirtschaftsdaten Griechenlands seien ja positiv, was auch der europäische Rettungsschirm ESM anerkannt habe. Auf die Beteiligung des skeptischen Internationalen Währungsfonds, den Schäuble zur Bedingung gemacht hat, könne man verzichten, meint Bullmann. Den IWF-Anteil von rund 11 Milliarden Euro am Hilfspaket könne ja auch der Rettungsschirm ESM aus Reserven übernehmen. Doch stattdessen, so Bullmann, mache Schäuble mit dem Thema Griechenland jetzt Wahlkampf.
Meines Erachtens ist er im Moment weniger als Bundesfinanzminister und mehr als parteipolitischer Scharfmacher unterwegs.
Für den Grexit gibt es allerdings auch Fürsprecher im EU-Parlament. Für AfD-Politikerin Beatrix von Storch zum Beispiel kann er gar nicht schnell genug kommen.
Griechenland muss aus dem Euro austreten. Wir müssen Griechenland die Schulden erlassen. Sie sind sowieso weg. Wir werden das Geld nie wieder bekommen. Befreien wir die Griechen von dem Euro und lassen sie sich selbst regieren und keine Fremdregierung über Troika oder Berlin.
Die Grexit-Debatte von 2015. 2017 ist sie wieder aktuell geworden. Wie konkret sie wird, könnte sich bereits am 20. Februar zeigen. Dann wollen die Finanzminister der Eurogruppe über weitere Hilfszahlungen an Griechenland entscheiden. Tun sie es nicht, wird es Thema in den Wahlkämpfen in den Niederlanden und Frankreich werden. Zwei Länder, in denen die Gegner des Euro beste Chancen haben.
Sebastian Schöbel. Ab morgen treffen sich die NATO-Verteidigungsminister in Brüssel, vor allem um über höhere Verteidigungsausgaben zu debattieren, die wiederum vor allem Donald Trump von der NATO fordert. Heute äußerte sich NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg aus Brüssel, Kai Küstner.
Bei aller Ungewissheit darüber, was mit dem neuen US-Präsidenten Trump im Weißen Haus auf die Europäer zukommt, scheint eins festzustehen. Der Druck auf die NATO-Partner der USA wird gewaltig wachsen, mehr Geld für das Militär auszugeben. In meinen zwei Telefongesprächen mit Donald Trump waren die Verteidigungsausgaben das Hauptthema, erklärte jetzt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der dann noch anfügte, er stimme Trump zu, wenn der eine gerechtere Lastenverteilung fordere. Die USA tragen derzeit rund 70% der Kosten innerhalb des Bündnisses. Insofern war die Botschaft, die der NATO-Generalsekretär in Brüssel verkündete, sicher auch für die Ohren der neuen US-Regierung bestimmt. Die lautete, stärker als erwartet, nämlich um 3,8%, hätten die Europäer und Kanada ihre Ausgaben im vergangenen Jahr angehoben. Mehr als 10 Milliarden US-Dollar betrage der Anstieg, das sei mehr als das gesamte Verteidigungsbudget Norwegens, rechnete Stoltenberg vor. Man sei also auf dem richtigen Weg, aber es seien deutlich größere Anstrengungen nötig. Mit Verteidigungsminister James Mattis nimmt morgen erstmals ein Vertreter der neuen US-Regierung an einem NATO-Treffen teil. Die Militärallianz erhofft sich ein klares Bekenntnis von Seiten der USA zum Bündnis.
Aus Brüssel Kai Küstner. Die Verteidigungsausgaben der NATO standen heute auch in London im Mittelpunkt. Bei der Vorlage des Berichtes über das weltweite militärische Kräfteverhältnis des Institutes für strategische Studien. Und es ging natürlich um die künftige Rolle der USA. Aus London, Jens-Peter Marquardt.
Morgen das Verteidigungsministertreffen der NATO, erstmals mit dem neuen US-Verteidigungsminister Jim Mattis in Brüssel. Am Wochenende die Sicherheitskonferenz mit dem neuen US-Vizepräsidenten Mike Pence in München. Die Augen der Sicherheitsexperten werden sich auf die beiden richten. Die Fragen, wohin treibt die US-Außen- und Sicherheitspolitik? Welche Rolle werden die Amerikaner in Zukunft bei der Lösung der globalen Konflikte spielen? Zurzeit können Experten wie Bastian Giegerich vom Internationalen Institut für strategische Studien in London nur Vermutungen anstellen.
Wenn sich die Amerikaner zurückziehen sollten, entsteht eine Lücke, die gefüllt werden wird. Und im Moment sehen wir, dass Staaten wie Russland, aber auch China eine aggressivere Außen- und Sicherheitspolitik verfolgen, als sie es noch vor einigen Jahren getan haben. Und vermutlich versucht sein werden, in diese Lücke zu stoßen. Aus meiner Sicht wäre das sicherlich kein Gewinn an Sicherheit. Ich hoffe, dass die Amerikaner weiterhin eine wichtige internationale Rolle wahrnehmen, denn die Alternativen sind aus meiner Sicht weniger wünschbar.
Vor allem die Chinesen, das zeigt der neue Jahresbericht des Londoner Instituts, rüsten weiter kräftig auf. Während weltweit die Militärausgaben im Jahr 2016 leicht zurückgegangen sind, ist der chinesische Verteidigungshaushalt um 7,6% gewachsen. Nicht nur quantitativ. Die Londoner Experten berichten, dass die Chinesen auch technologisch aufgeholt haben, dass sie in vielen Waffensystemen die Schlagkraft des Westens erreicht und in einigen sogar überholt haben. Die russischen Verteidigungsausgaben sind dagegen im Zuge der Wirtschaftskrise leicht gesunken. Die Politik von Präsident Putin bleibt trotzdem ein Unsicherheitsfaktor. Die Signale, die Washington derzeit in Richtung Moskau sendet, sind widersprüchlich. Bastian Giegerich glaubt allerdings nicht, dass die Trump-Administration zum Beispiel in Syrien mit den Russen an einem Strang ziehen wird.
Ich würde vermuten, dass das in der Realität sehr viel schwieriger sein wird, als es sich eher zunächst einmal anhört. Denn in vielerlei Hinsicht sind die Interessen der Amerikaner und Russen doch auch in der Region diametral entgegengesetzt.
Was Europa angeht, hat die russische Politik dazu geführt, dass die europäischen NATO-Partner inzwischen ihre Sparpolitik in Sachen Verteidigung aufgegeben haben und wieder mehr Geld ins Militär stecken. Doch das selbsterklärte Ziel der NATO, mindestens 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben, haben neben den Vereinigten Staaten bisher nur Griechenland und Estland erreicht. Auch die deutschen Verteidigungsausgaben liegen darunter. Das Londoner Sicherheitsinstitut erwartet, dass der neue US-Verteidigungsminister morgen in Brüssel die europäischen Partner auffordern wird, ihre Militärausgaben zu erhöhen.
Jens-Peter Marquardt aus London. Das lange umstrittene Einheitsdenkmal in Berlin soll nun doch gebaut werden. Das kündigte heute die CDU an. Zuletzt hatte es Streit um die gestiegenen Kosten des Denkmals gegeben, mit dem an die friedliche Revolution von 1989 erinnert werden soll. Aus Berlin Stefan Überbach.
Nun, also doch. Nachdem sich am Sonntag Parlamentspräsident Lammert noch einmal für das Einheitsdenkmal stark gemacht hatte, geben jetzt auch die Fraktionen von Union und SPD grünes Licht. SPD-Fraktionschef Oppermann sagte, das Denkmal stehe dafür, dass Menschen Demokratie erkämpfen und verteidigen könnten. Diese Fragen würden uns auch heute wieder bewegen. Die Union spricht von einem Denkmal für den besten Teil der deutschen Geschichte. Nach Ansicht der Grünen Bundestagsvizepräsidentin Roth geht es auch darum, Freiheitsbewegungen in Deutschland ernst zu nehmen und eine unblutige Revolution zu würdigen. Die Idee der Freiheit könne der Gesellschaft gar nicht teuer genug sein. Das Projekt war 2014 auf Druck der Haushaltspolitiker gestoppt worden, weil die Kosten von 10 auf 15 Millionen Euro zu explodieren drohten. Der Entwurf des Stuttgarter Planungsbüros Miller & Partner heißt Bürger in Bewegung. Geplant ist eine begehbare und leicht gewölbte Schale vor dem neuen Stadtschloss in der Mitte von Berlin. Im Volksmund ist von der Einheitswippe die Rede. Das Denkmal soll an die friedliche Revolution von 1989 und an die deutsche Wiedervereinigung erinnern.
Stefan Überbach aus Berlin. Michael Naurer ist tot. Der Jazzmusiker und langjährige Leiter der NDR Jazzredaktion starb gestern im Alter von 82 Jahren. Daniel Kaiser erinnert an das Urgestein der Jazzmusik.
Jahrzehntelang hat Naurer die norddeutsche Jazzszene geprägt. Von 1971 bis 1999 war er Chef der NDR Jazzredaktion mit einem Gespür für Talente. So war er es auch, der 1976 den damals hier unbekannten Al Jarreau entdeckte. Mit allen großen Stars hat Naurer zusammengearbeitet. Eine ganze Generation hörte seine Musiksendungen im NDR. Naurer galt als einer der wichtigsten Jazzkenner in Deutschland. Vom Titel Jazzpapst hielt er allerdings nicht so viel.
Jazz ist ja eigentlich Musik des Volkes. Und ein Papst, nun ja, der verkehrt in allerhöchsten religiösen Kreisen. Nee, das ist nicht so mein Ding.
Naurer wurde 1934 im Baltikum, im heutigen Litauen, geboren, wuchs in Berlin auf, brachte sich das Klavierspielen selbst bei und begann danach als Jazzpianist zu arbeiten. Anfang der 60er kam er nach Hamburg und spielte mit seinem erfolgreichen Michael-Naurer-Quintett im Jazzkeller in den Kolonnaden jahrelang 6 Nächte die Woche. Schlimmer als Bergbau, schlimmer als unter Tage sei das gewesen, berichtete er. Die Gesundheit litt. Er musste sich aus dem aktiven Musikerleben zurückziehen. Naurer ging zum Radio und begann seine zweite Karriere. NDR-Intendant Lutz Marmor nannte Naurers Tod einen großen Verlust. Der deutsche Jazz verliere ein Urgestein und der NDR eine programmprägende Persönlichkeit.
Und kurz noch zum Fußball. Hinspiel im Achtelfinale der Champions League heute Abend in Lissabon. Benfica gegen den BVB gegen Dortmund. Aus Lissabon, Anne van Eickels.
Das Estádio da Luz in Lissabon, das Stadion des Lichts, ist ein Sehnsuchtsort für den BVB. Nämlich die Sehnsucht nach helleren Zeiten, auch bei Thomas Tuchel.
Ja, es ist so. Es ist viel Unruhe, die wir auch mitbekommen, viele verschiedene Themen.
Verschiedene Themen wie die Niederlage in Darmstadt oder die Diskussionen um das Mit- und Gegeneinander und den Trainer.
Dass über meinen Austritt gesprochen wird, sehe ich nicht so positiv.
Oder die Strafe des DFB und die Sperrung der Südtribüne im nächsten Bundesligaspiel.
Es ist ein drastisches Urteil. Es ist ein Urteil, das wir vollumfänglich verstehen akzeptieren.
Die verschiedenen Themen beim BVB werfen gerade kein gutes Licht auf den Verein. In Lissabon soll es jetzt im Champions-League-Achtelfinale bei Benfica sportlich erst einmal heller werden. Nach der peinlichen Niederlage in Darmstadt fordert Kapitän Marcel Schmelzer.
Jeder Einzelne muss natürlich selbstkritisch genug sein und sich auch hinterfragen, was da bei jedem Einzelnen schiefgelaufen ist und dann halt auch in der Mannschaft. Und das haben wir getan.
In Lissabon braucht die Mannschaft von Thomas Tuchel nämlich mehr als einen lichten Moment, um eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel zu schaffen.
Ich empfinde Benfica als eine sehr offensiv ausgerichtete Mannschaft, die gleichzeitig sehr, sehr kompakt, sehr eng und sehr hoch verteidigen kann.
Eine Herausforderung für die Dortmunder in den aktuell mehr schwarz als gelben Zeiten, weiß Thomas Tuchel, aber
in der Mitte des Sturms ist es meistens am ruhigsten und so ist es auch immer noch.
Der Lichtstreif am Horizont ist also noch da, vor dem Spiel bei Benfica im Estadio da Luz, dem Stadion des Lichts.
Anne van Eickels. Und das war das Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon war Udo Schmidt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.